Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ich habe heute ein super Thema mitgebracht. Wir werden heute diese Serie abschließen über den Glauben oder was Glaube bedeutet. Und das Thema heute ist: Was, wenn unser oder dein oder mein Glaube versagt? Also, wenn wir eben nicht die Glaubenshelden sind, die wir gerne wären, was ist dann? Und ich möchte einfach zum Start von der Message heute beten, dass Gott zu jedem von uns redet und dass seine Wahrheit, die da tief drinnen steckt in der Bibel und in dem, was ich heute auch sage und was ich euch heute aus der Bibel vorlese, dass die ganz tief in unser Herz rutschen darf. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und ich bitte dich, dass du heute zu uns redest und ich bitte dich, dass da, wo wir Scham empfinden, Schuld empfinden, wo wir Herausforderungen sind, wo wir vielleicht auch Fehler gemacht haben, wo Dinge in unserem Leben sind, die nicht in Ordnung sind, ich bitte dich, dass wir erleben dürfen, wie du sie uns heute vergibst, abnimmst. Ich bitte dich, dass deine Gnade in unserem Leben richtig viel Raum einnehmen darf. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns einfach annimmst, so wie wir sind, egal was wir getan haben und noch tun werden. Amen. Manchmal haben wir ja die Vorstellung, Glaube, oder? Ich weiß nicht, ob du die letzten Sonntage da warst, aber die letzten Sonntage haben wir uns die krassesten Glaubenshelden der Glaubenshelden angeschaut. Wir haben über David gesprochen, der sich dem Goliath gegenüberstellt. Wir haben über Noah gesprochen, der einfach allen Leuten zum Trotz diese Arche baut. Wir haben über verschiedene Leute gesprochen, über Leute, denen Engel begegnet sind, die aus dem Gefängnis befreit wurden durch übernatürliche Kräfte und alles Mögliche. Und jetzt, oder? Und manchmal haben wir so die Vorstellung auch als Christen, so ja, mit Jesus, oder? Da geht's von Glory zu Glory, von Wunder zu Wunder. Das wird immer alles immer krasser und Gott hört meine Gebete und alles läuft super, oder? Das ist ungefähr das Leben, das wahrscheinlich jeder von uns, oder so würden wir unser Leben beschreiben, oder? Jeder. Ihr lacht schon ein bisschen. Manchmal merke ich, hey, manchmal bin ich gar nicht der Glaubensheld, der ich eigentlich gern wäre. Manchmal, da möchte ich glauben, aber ich kann irgendwie nicht. Oder manchmal verspreche ich Jesus was und dann im Nachhinein merke ich, Scheibe, ich habe das gar nicht gehalten, das Versprechen. Ich habe was ganz anderes gemacht. Und die Frage ist, wie gehen wir mit solchen Situationen um? Und die noch wichtigere Frage ist, wie geht Gott mit sowas um? Weil manchmal stelle ich fest, dass wir dann so enttäuscht sind von uns selber, dass wir allen Mut und alles verlieren und irgendwie gar nichts mehr wagen. Ja, und sogar manchmal das Gefühl haben, ah, ich kann eh nichts mehr. Und manchmal höre ich sogar auf, in die Kirche zu gehen, weil ich denke, es bringt eh nichts. Oder ich höre auf zu beten, weil ich denke, es bringt eh nichts. Oder ich glaube nicht mehr an Gott. Oder ich habe so viel Zweifel in meinem Leben. Und soll ich euch was richtig Gutes sagen? Jesus hat einem seiner Jünger, hat er folgenden Satz gesagt, und zwar in Lukas 22, 32, möchte ich euch lesen, einem seiner Jünger hat Jesus folgendes gesagt: Ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Und ich glaube das von ganzem Herzen und ich möchte dich heute damit ermutigen, Jesus betet für dich, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Dass du, auch wenn mal was schief läuft, trotzdem an deinem Glauben festhalten kannst. Und ich möchte mit euch anschauen, zu wem Jesus diesen Satz gesagt hat. Ich bete, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und zwar hat er das zu einem ganz bekannten Mann gesagt, und zwar zu Petrus. Petrus hieß früher eigentlich Simon. Jesus hat ihn umgetauft, ja, sie haben sich kennengelernt beim Fischen, Petrus, der war Fischer und sie waren da am Fischen und dann kam Jesus vorbei am Strand und hat zu Simon gesagt, hey, ab heute wirst du, folge mir nach, dann wirst du ab heute keine Fische mehr fischen, sondern Menschenfischer werden. Ja? Der hat keine Ahnung gehabt, was der da meint, aber er hat irgendwie gedacht, hey krass, also Jesus hat ja auch was ausgestrahlt. Er hat sich dann dafür entschieden, ihm nachzufolgen. Beim Nachfolgen sagt Jesus zu diesem Simon, hey, ab heute sollst du Petrus heißen. Er gibt ihm eine neue Identität. Er spricht ihm zu, dass er der Fels wird von seiner Kirche. Wie krass ist das eigentlich? Petrus bedeutet übersetzt Fels. Er hat eine krasse Begegnung mit Jesus. Und dann passiert in dem Leben von Petrus genau das, wie wir uns das vorstellen, so von Glory zu Glory, Wunder zu Wunder. Er wird berufen. Er folgt Jesus nach, er bekommt einen neuen Namen, eine neue Identität. Dann wird seine Schwiegermutter krank und dann geht er mit Jesus dorthin. Jesus heilt die Schwiegermutter. Wie krass ist das, oder? Er erlebt Wunder für Wunder. Dann kommt eine krasse Sache. Petrus geht auf dem Wasser. Ja, weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast, aber es ist so eine krasse Story. Die Jünger sind auf dem Boot draußen auf dem See und dann kommt Jesus auf dem Wasser zu ihnen gelaufen. Und sie denken zuerst, wow, das ist ein Geist oder irgendwas, da ist irgendwas ja nicht in Ordnung. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch nie jemand auf dem Wasser laufen sehen. Und dann sagt, und alle Jünger kriegen Angst und Petrus sagt, Jesus, wenn du es bist, dann ruf mich zu dir, dann komme ich. Und er wagt es und läuft geht über den Rand drüber und läuft auf dem Wasser. Er schaut dann kurz von Jesus weg und merkt, krass, jetzt versinke ich. Also er merkt, okay, ich brauche Jesus, ohne Jesus kann ich nicht auf dem Wasser gehen. Aber er erlebt Jesus, er erlebt ein krasses Wunder. Und dann geht es sogar noch weiter. Er, unter Johannes, unter Jakobus, drei Auserwählte von den Jüngern, von den 12, dürfen mit Jesus auf einen Berg. Und dort erleben sie was ganz Krasses. Und zwar, man nennt es die Verklärung, ja, also Jesus war dort und dann kommt Mose und Elia, also du musst dir mal vorstellen, ja, du läufst auf so einen Berg und dann plötzlich kommen zwei so Propheten, die seit ein paar hundert Jahren eigentlich schon tot sind, ja, tauchen da plötzlich auf, oder? Jesus verändert sich, fängt plötzlich an zu leuchten und so. Es war so eine richtig krass göttliche Erscheinung und der Petrus sagt dann auch, hey, am liebsten könnten wir doch jetzt einfach für immer hier bleiben. Ja, anscheinend war das auch so ein besonderer, schöner Moment mit Gottes Gegenwart. Die wollten gar nicht mehr weg. Jesus hat dann gesagt, na, das geht nicht, oder? Petrus hat gesagt, komm, wir bauen euch alle eine Hütte. Dann können wir hier bleiben. Jesus sagt, nein, wir gehen wieder. Aber er hat etwas von dieser göttlichen Gegenwart geschmeckt. Er hat das erlebt, er hat das gesehen, er hat gewusst, wow, hey, so fühlt sich Gottes Gegenwart an. Und dann kommt diese Situation, in der Jesus diesen Satz sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und Jesus sagt zu diesem Petrus diesen Satz und direkt danach, also direkt im Anschluss an diesen Satz, kommt dann folgendes Glaubensversprechen von Petrus. Da heißt in Lukas 22, 33, Herr, fuhr Petrus auf. Also hat er gesagt, Ich brauche doch dein Gebet nicht für meinen Glaube. Was ist denn los mit dir? Ich glaube doch. Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Was hast du als Gefühl, Jesus? Ich bin doch kein so ein schwacher Mensch, dass du für mich beten musst, dass mein Glaube nicht aufhört. Ich bin bereit, um für dich und mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar in den Tod. Doch Jesus erwiderte Petrus, ich sage dir, heute Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Ganz bekannte Story, eigentlich ganz krass, ganz schlimm. Petrus macht Jesus dieses Versprechen, hey, mein Glaube, der ist riesig, hey, da kann kommen, was will, ich werde dich nicht verleugnen, ich werde dich nicht verlassen, ich werde für dich sterben, Jesus, so groß ist mein Glaube. Und die meisten von uns kennen die Story, wir wissen, wie es ausgeht. Er konnte dieses Glaubensversprechen nicht halten. Ich möchte mit euch ein Video anschauen, da hat jemand den Versuch gewagt, sich in den Petrus reinzuversetzen. Und er erzählt kurz aus seiner eigenen Sicht, was dann quasi an diesem Abend passiert ist.
Petrus, Jünger Jesu. Als Jesus im Garten Gethsemane von den religiösen Führern festgenommen wurde, sind alle weggelaufen. außer Johannes und ich. Sie haben Jesus mit seinen Feinden allein gelassen.
Alles Mem, dachte ich.
Ich bin in der Nähe geblieben, damit ich eingreifen kann. Die Priester brachten Jesus zu Kaiphas, dem amtierenden Hohepriester. In seinem Haus haben sie auf die Schnelle eine Gerichtsverhandlung organisiert. Irgendwelche Leute tauchten auf und haben Lügen über Jesus erzählt, nur weil sie dafür ein paar Münzen erhalten haben. Jeder dieser falschen Zeugen versuchte, den Hohepriester davon zu überzeugen, dass Jesus den Tod verdient hatte. Die Redesführer spuckten ihm ins Gesicht und traten nach ihm. Ihr abgrundtiefer Hass strömte aus jeder einzelnen Pore. Langsam aber sicher wurde es ungemütlich. Ich stand in sicherer Entfernung draußen auf dem Hof beim Feuer. Dann bemerkte ich eine Dienstmagd, die auf mich zeigte und mit einem Soldaten sprach. Sie kam zu mir rüber.
Du warst auch mit ihm unterwegs.
Ich reagierte instinktiv.
Blödsinn!
Schweig! Äußerlich ruhig schlug mein Herz bis zum Hals. Noch nie in meinem Leben hatte ich solche Angst. Besonders als zwei Beistehende der Aussage der Magd auch noch zustimmten.
Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht.
Dann drehte sich Jesus, der im Haus stand, plötzlich zu mir um.
Schaute mich direkt in die Augen. Tränenschoss mit die Augen. Und ich lief davon.
In Lukas 22, 59 heißt es, nach etwa einer Stunde behauptete wieder, das war schon das dritte Mal, einer: Natürlich gehört er hier zu Jesus. Er kommt doch auch aus Galiläa. Aber Petrus stieß aufgebracht hervor: Ich weiß nicht, wovon du redest. In diesem Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Ich würde nicht sagen, dass Petrus nur behauptet hat, Jesus zu lieben, ihm nachzufolgen oder dass er ihm wichtig ist. Ich glaube, er hat es von ganzem Herzen gemeint. Ich glaube, er hat ihn nicht angelogen, als er gesagt hat: Jesus, du bist alles für mich. Aber in diesem Moment realisiert er krass: Ich habe versagt. Ich konnte mein Versprechen, mein Glaubensversprechen nicht halten. Ich habe es nicht geschafft. Mein Glaube war nicht groß genug, um hier jetzt die Wahrheit zu sagen und zu sagen: Jesus, ja, ich gehöre zu dem Jesus. Ich glaube, manchmal ist in unserem Leben genau das Gleiche. Wir wissen eigentlich, was richtig wäre. Wir wissen eigentlich, was wir wollen. Wir wissen eigentlich, dass wir glauben wollen. Und dann fällt es uns so schwer. Oder wir können nicht. Oder irgendwas in uns, das schafft es einfach nicht. Und das größte Problem, was dann passiert ist, dass dann Dinge in unser Leben reinkommen, wenn wir versagt haben, die uns eigentlich in so einen Strudel nach unten treiben. Petrus denkt, er hat Jesus enttäuscht. Er denkt, er hat sich selber belogen. Scham kommt in unser Leben. Ich schäme mich plötzlich. Merke, so, hey krass, ich habe eigentlich Jesus was versprochen. Jetzt habe ich es nicht geschafft. Was soll ich jetzt? Wie soll ich jetzt damit umgehen? Und es fängt an, unsere Begegnung mit Jesus zu definieren. Es fängt an, unser Gebetsleben zu bestimmen. Wir beten nicht mehr mutig. Wir kommen nicht mehr als Kinder selbstverständlich zu Jesus, weil wir uns schämen für das, was passiert ist. Und dann machen wir so zurückhaltende Gebete. Ja, Jesus, danke, dass du da bist. Vielleicht beten wir aus Routine noch mit den Kindern, weil wir ja immer beten und weil wir die Kinder ja auch richtig erziehen wollen. Aber die Scham beginnt unser Leben zu bestimmen. Und ich finde es so krass, weil wenn du die Bibel, wenn du so die ganzen Zusammenhänge aus dieser Story von Petrus anschaust, dann merkst du, dass es auch bei ihm so ist. Sie begegnen sich ja nachher wieder. Jesus steht von den Toten auf. Er hat den Tod besiegt und damit auch unseren Tod. Das ist das Wunder, die beste Botschaft dieser Welt, dass Jesus unsere Sünden vergibt und uns ja wirklich einfach neues Leben schenken kann und will. Und dann begegnen sie ihm. Und du siehst es an verschiedenen Details in der Bibel nach der Auferstehung, wie der Petrus immer mit so ein bisschen einer Hemme quasi auf Jesus zugeht. Oder die Begegnungen nach diesem Erlebnis sind immer ein bisschen speziell. Das Krasse ist, Jesus hat ja schon vorher gewusst, dass das passieren wird. Jesus weiß immer schon vorher, wo wir versagen werden. Immer. Aber es ist eben kein Problem für Jesus. Und ich möchte mit euch anschauen, warum nicht, weil diese Heilung, die Jesus mit Petrus vollzieht, die ist unglaublich cool. Und wir können so viel davon lernen für unsere eigenen Momente, wo wir versagen. Weil Jesus möchte auch uns immer und immer und immer wieder herstellen und uns heilen. Jesus gibt dich nämlich nicht auf. Nach diesem Ereignis, nach der Kreuzigung und Jesus ist wieder auferstanden, dann begegnet er den Jüngern als auferstandener Jesus an verschiedenen Stellen. Und an einer Situation, das können wir nachlesen im letzten Kapitel vom Johannesevangelium, da, du musst dir vorstellen, die Jünger haben 3 Jahre ihres Lebens mit Jesus verbracht, sind ihm nachgefolgt, haben alles stehen und liegen lassen, um mit Jesus zu sein. Und dann stirbt dieser Jesus und plötzlich, die waren ja auch irgendwie, haben auch nicht mehr so genau gewusst, was sie jetzt machen sollen. Und ist ja bei uns auch oft so, wenn wir dann irgendwie so den Boden und den Füßen weggezogen kriegen, dann machen wir halt das, was wir können oder was wir schon immer gemacht haben. Und die Jünger haben genau das Gleiche gemacht. Die sind einfach wieder fischen gegangen. Das, was sie halt vor Jesus auch schon gemacht haben, fischen. Und an diesem Morgen sind sie auch wieder fischen und dann kommt Jesus zum Strand, wo sie fischen gehen. Und das Krasse ist, er tut wieder das gleiche Wunder, wie er getan hat, als er sie kennengelernt hat 3 Jahre davor. Er tut wieder das Wunder, dass sie, obwohl sie nichts gefangen haben, wieder Fische fangen. Ich möchte mit euch lesen, Johannes 21, Vers 4. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Sie haben erstmal nicht geblickt, dass es Jesus ist. Jesus rief ihnen zu, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Wir haben nichts gefangen, es läuft heute nicht. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Logisch. Hey, logisch, wir haben jetzt links gefischt, oder? Die waren halt nicht auf der linken Seite, jetzt werfen sie halt rechts aus, da sind alle Fische. Klar, die Fische sind ja schlau. Dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Also, hier passiert ein Wunder, ja? Und sie machen das, sie fangen diese Fische. Und Jesus lädt sie ein, mit ihm quasi zu frühstücken. Petrus zieht sich dann sein Obergewand an, springt aus dem Boot, oder weil er unbedingt zu Jesus möchte oder weil er schnallt, hey krass, der macht schon wieder das gleiche Wunder. Da sind schon wieder volle Netze, obwohl wir eigentlich nichts gefangen haben. Er geht dorthin. Und die Krasse ist, wie Jesus ihn empfängt. Und zwar wartet er auf ihn, auf diesen Petrus und auf alle Jünger an einem Feuer und frühstückt mit ihnen die Fische, die sie gefangen haben. 2 Wahrheiten, die unglaublich wichtig sind für Momente, in denen wir versagen. Erstens, egal mit was du versagt hast, egal wo Sünde, Schuld, Dinge in unserem Leben sind, die schiefgelaufen sind, Jesus kommt zu dir. Manchmal haben wir das Gefühl, ja, ich muss dann irgendwo hingehen, wo Jesus ist. Na, Jesus ist zu den Jüngern an den Strand gekommen. Jesus kommt zu dir in dein Wohnzimmer, in dein Schlafzimmer, aufs WC, auf deine Wanderung, an deinen Spaziergang, egal wo du bist. Er kommt zu dir, nicht du musst zu ihm kommen. Jesus kommt an den Strand, dort, wo die Jünger sind. Jesus kommt dorthin, wo du bist. Er steht nicht da, Däumchen drehen, und sagt, ja, komm halt. Kannst schon, weiß doch, dass ich dir vergeben kann. Na, er streckt seinen Arm aus und macht sich auf den Weg zu dir. Das zweite ist das Kohlefeuer. Johannes 21, Vers 9. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. An einem Feuer hat Petrus Jesus verraten, dreimal. An einem Feuer sagt Jesus zu ihm, komm, lass uns zusammen essen. Es sind Details, aber ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber wenn wir Fehler gemacht haben, Schuld haben in unserem Leben, Scham in unserem Leben haben, dann sind es ja genau diese Details, die uns daran erinnern, dass es Sachen schiefgelaufen sind in unserem Leben, oder? Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn ich mich mit meiner Frau streite zum Beispiel, kommt manchmal vor, und dann bin ich zufällig auf Social Media. Und dann sehe ich irgend so einen Post über, wie wertvoll es ist, wenn man liebevoll mit seiner Frau umgeht, oder? Das trifft mich sofort. Logisch, weil es mein Thema. Es ist mein Thema. In dem Moment werde ich sofort daran erinnert, oh ja, stimmt, ich habe es gerade nicht so gut. Schau, das ist ganz normal. Und ich weiß nicht, was das Kohlefeuer beim Petrus ausgelöst hat, aber du musst dir vorstellen, er kommt zurück, oder? Und sieht dieses Feuer und, ja, Feuer, das habe ich nicht so gute Erinnerungen dran. Und Jesus setzt sich an das Feuer und sagt, Petrus, komm zu mir ans Feuer. Wir überschreiben diese Scheißerinnerung neu mit einer guten Erinnerung. Und nicht nur das. Er geht sogar weiter. Weißt du, Scham will immer dafür sorgen, dass wir von dem Feuer fernbleiben. Ja? Das sind die Trigger in unserem Leben. Ah, Feuer, ab jetzt einfach kein Feuer mehr, kein Problem mehr. Weil, was mich nicht weiß, macht mich nicht heiß, oder? Ja, ist krass, aber wir denken tatsächlich so. Wir haben einmal das Gefühl, das ist die Lösung. Sachen, die uns triggern, die Schuld oder Scham in uns hervorrufen, wir gehen ihnen einfach aus dem Weg und gucken, dass wir sie möglichst nicht treffen. Aber das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, dass Jesus sagt, komm, wir überschreiben das neu mit meiner Liebe und mit meiner Vergebung, mit meiner Gnade und mit dem, was ich bin und habe. Jesus löscht unsere Vergangenheit nicht aus. Er schreibt sie neu. Jesus löscht auch unsere Erinnerungen nicht. Er schreibt sie neu, er macht eine neue Bedeutung, er gibt ihnen etwas Neues, Wertvolles. Gott heilt uns nicht, indem er unsere Geschichte vergisst, sondern indem er neu hineinspricht. Das ist krass, das sind so krasse theologische Realitäten. Und ich weiß nicht, ob wir die ganze Tragweite von dem, was ich gerade gesagt habe, wirklich verstehen. Aber Jesus vergisst nicht einfach unsere Geschichte, sondern er spricht neu hinein und er überschreibt etwas Negatives, was schlecht behaftet ist, mit etwas Gutem und sagt uns, ich liebe dich über alles. Er fragt Petrus an diesem Kohlefeuer dreimal die gleiche Frage. Er fragt ihn dreimal, Petrus, liebst du mich? Ich möchte mit euch lesen, Johannes 21, 17. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm zum dritten Mal diese Frage stellt, oder? Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus dann: Sorge für meine Schafe. Auch hier genau das gleiche Prinzip. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet. Dreimal fragt Jesus ihn: Liebst du mich? Und er stellt ihn wieder her. Er definiert seine Scham und seine Schuld und das, was schiefgegangen ist, neu und sagt: Ich weiß doch, Petrus, dass du mich liebst, aber du glaubst es manchmal selber nicht. Du hast das Gefühl, du bist es nicht mehr wert, mir nachzufolgen. Du bist es nicht mehr wert, mein Jünger zu sein. Du bist es nicht mehr wert, zu sagen, dass du mich liebst. Du hast das Gefühl, du bist es nicht mehr wert, meinen Auftrag auszuführen. Deswegen überschreiben wir das neu. Du hast mich dreimal verleugnet, dreimal frage ich dich, liebst du mich? Du sagst dreimal ja und dreimal sage ich dir, dann go for it und gründe meine Kirche und erzähl den Menschen von mir. Weide meine Schafe. Scham bewirkt in unserem Leben immer, dass wir das Gefühl haben, wir sind für nichts mehr zu gebrauchen. Gottes Auftrag ist nicht mehr wichtig in unserem Leben. Wir sind es nicht mehr wert. Wir können nicht mehr. Wir dürfen nicht mehr. Und Jesus sagt, es stimmt nicht. Bin gestorben genau für diese Momente. Ich liebe dich über alles. Und ich werde dich wiederherstellen. Ich liebe dich. Und du bist es wert und wichtig, meinen Auftrag zu leben. Es ist eine der krassesten Wahrheiten, die in dieser Story von Petrus transportiert werden. Und ich möchte dich jetzt einfach wirklich sagen, ist wirklich krass, aber jetzt kommt etwas so Entscheidendes. Dieser Hahn hat ja gekräht und hat Petrus quasi entlarvt und ihm gesagt: Hey, jetzt hast du Jesus dreimal verleugnet. Und jetzt frage ich dich, glaubt ihr, dass in Petrus seinem Leben nie wieder danach ein Hahn gekräht hat? Das glaube ich nicht. Ich vermute, dass er regelmäßig, auch nachdem er dann wiederhergestellt war und nachdem er Jesus nachgefolgt ist und nachdem er die Vergebung erlebt hat und alles, ich glaube, dass er regelmäßig morgens im Bett gelegen ist und dieser Hahn gekräht hat. Und jedes Mal, wenn dieser Hahn gekräht hat, kam die Erinnerung: Oh ja, ich habe mal versagt. Und die Frage ist: Was sind deine Hähne in deinem Leben? Wir können jetzt noch kurz ein Audio einspielen. Was ist es in deinem Leben, das dich immer wieder an dein Versagen und an deine Schuld erinnert? Was ist es? Beim Petrus war es der Hahn. Bei dir ist es vielleicht eine zu Bruch gegangene Ehe. Und immer wenn das Thema irgendwo dich konfrontiert, wirst du daran erinnert: Oh, bei mir, schön, bei anderen läuft es, bei mir ist nicht gut gelaufen. Vielleicht ist es was anderes, vielleicht hast du mal jemand betrogen und immer wenn es um das Thema Lügen und Betrügen geht, dann merkst du, da war mal was. Ich weiß, Jesus hat es vergeben, aber irgendwie ist es halt Teil meiner Geschichte. Weißt du, was wichtig ist? Wir müssen vorbereitet sein, wenn diese Hahnmomente in unserem Leben kommen. Vorbereitet, und zwar müssen wir wissen, was die Wahrheit in unserem Leben ist, dass diese Momente uns nicht wieder zerstören, kaputt machen oder in eine Situation reinbringen und die Scham wieder hervorrufen, die in unserem Leben ist. Wir müssen lernen, diesen Momenten zu widerstehen, weil das ist, der Teufel weiß natürlich auch ganz genau, was dein Hahn in deinem Leben ist. Logisch. Und der versucht uns es immer wieder unter die Nase zu reiben. Hey, weiß noch, damals, als du Jesus verleugnet hast und der Hahn gekräht hat, glaubst du wirklich, dass Jesus dir alles vergeben hat? Glaubst du wirklich, dass du noch wertvoll bist, noch würdig bist, diesem Jesus nachzufolgen? Glaubst du wirklich, dass Gott dein Gebet erhört, dass er alles für dich getan hat? Glaubst du wirklich, dass der dich noch brauchen kann? Und diese Hahnmomente, die sind Teil unseres Lebens, Leute. Wir können nicht so tun, als ob die nicht da sind. Wir müssen lernen, mit ihnen umzugehen. Ich, für mich, ich habe mir Bibelstellen und Bibelverse zurechtgelegt. Manche weiß ich ganz auswendig, manche weiß ich nur sinngemäß auswendig, aber ich weiß, es steht in der Bibel. Und wenn so ein Hahnmoment in mein Leben kommt und irgendwelche Lügen und Dinge in mein Leben reindrücken wollen, dann halte ich die hin. Ich habe euch einen mitgebracht, könnt ihr aufschreiben. Das ist einer, den man kann man, das ist so eine eierlegende Wollmilchsau gegen Scham. Kolosser 2, Vers 13. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Wenn uns vergangene Schuld neu anklagen will, dann ist es wichtig, dass wir etwas haben, was wir dem entgegenschleudern können. Und uns an die Wahrheit erinnern, die wirklich Realität ist, nämlich dass Jesus uns das schon vergeben hat. Und dass es nicht mehr unsere Identität ist, dass es uns nicht mehr unser Leben bestimmt und dass es nicht mehr zu uns gehört. Petrus bleibt nicht der, der versagt hat. Gott braucht ihn. Du kannst die Bibel weiterlesen, das ist crazy, was der Mann bewegt hat. Er wurde Leiter der ersten Kirche in Jerusalem. Er hat zu Pfingsten gepredigt und das heißt in der Bibel, dass aufgrund dieser Predigt 3000 Menschen zur Kirche dazugekommen sind. Logistisches Problem. Er wurde zur Säule der Kirche und er war einer der mutigsten und furchtlosesten Missionare, von denen wir lesen in der Apostelgeschichte, die Gott gebraucht hat, auch gebraucht hat. Gott hat Petrus gebraucht, dass Menschen, nicht jüdische Menschen, Jesus kennenlernen. Und wenn dieser Mann nicht gewesen wäre, wären wir heute nicht hier. Und das möchte ich dir wirklich zusprechen, egal was in deinem Leben schiefgegangen ist, egal was für Hahnmomente du hattest, egal wo du versagt hast. Jesus möchte dich wiederherstellen. Jesus möchte dir begegnen. Er holt dich da ab, wo du bist. Er möchte dir zeigen, wie sehr er dich liebt. Er möchte mit dir vorwärts gehen. Und wenn dich irgendwas wieder daran erinnert, dann sei bereit für diesen Hahn. Sei bereit für diese Zweifel. Sei bereit für diesen Moment. Und überleg dir, was kann ich den Leuten sagen. Manchmal hilft es auch einfach, seine Taufurkunde irgendwo hinzuhängen, in seine Small Group eine Sprachnachricht reinzuschicken oder in die Small Group zu schreiben, hey Leute, mir geht es gerade nicht gut oder hey, bitte betet für mich, ich brauche Gebetsunterstützung. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber das Schlimmste, was wir tun können, ist, dem Hahn auf dem Leim zu gehen. Ich möchte dich einfach heute ermutigen. Erstens, egal was du gemacht hast, du kannst heute zu deinem Jesus gehen, ihn um Vergebung und um Verzeihung bitten und er wird dir vergeben. Es gibt nichts, was Jesus nicht vergeben kann. Und wenn du Scham in deinem Leben hast und du merkst, es gibt so Topics, die kommen immer und immer und immer wieder, wie dieser Hahn, der einfach jeden Morgen kräht und du kannst nichts dran ändern, dann such dir einen Bibelvers raus, such dir eine Taktik, wie du es schaffst, dass diese Scham nicht in dein Leben kommt, sondern die Wahrheit Gottes dein Leben bestimmt und deine Identität definiert. Es heißt in Römer 11, Vers 29, denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht. Sie gelten für immer. Auch wenn wir versagen. Auch wenn Sachen schieflaufen. Das ist so eine tiefe, wichtige Wahrheit in unserem Leben. Wir haben heute die Möglichkeit, du hast jetzt die Möglichkeit während dem Worship, wir haben hier auf der rechten Seite das Kreuz aufgestellt. Es steht rechts und links, steht ein Tisch, da hat so Post-it-Zettel. Und du kannst heute so einen Tausch am Kreuz machen und einfach das, was deine Scham, deine Sünde, das, was in deinem Leben schiefgelaufen ist, da, wo du versagt hast, kannst du auf diesen Zettel schreiben. Du kannst es an das Kreuz heften und ich gebe dir einen guten Tipp. Lass es dort. Nimm es nicht wieder mit nach Hause. Es ist natürlich nur ein symbolischer Akt von dem, was in unserem Herzen passiert. Wir geben Jesus etwas ab und zwar endgültig für immer. Wir wollen es dort lassen. Wir haben noch so ein paar so kleine Schälchen aufgestellt, da sind noch so kleine Kreuzanhänger, also so kleine Kreuze drin, die man irgendwo sich einen Schlüsselanhänger machen kann oder so. Wenn dir dieses Symbol hilft, dann nimm doch eins mit und hängst dir an deinen Schlüsselbund oder irgendwo, dass wenn der Hahn in deinem Leben kräht, dass du dich daran erinnerst, nein, das ist erledigt, das ist vorbei, das hat Jesus schon wieder hergestellt, heil gemacht und vergeben. Die Frage heute ist, wo brauchst du ein Frühstück mit Jesus? Wo hast du deinen Glauben verloren? Was muss wiederhergestellt werden? Wo möchte Jesus deine Geschichte neu schreiben? Ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen und mit mir zu beten. Auch online. Du kannst diesen Tausch am Kreuz ganz praktisch machen. Auch bei dir einfach deine Augen schließen. Du kannst auch einen Zettel nehmen oder Klopapier und alle deine Fehler und Versagen und Sünde aufschreiben und dann den Zettel zerknüllen und dann aufs WC gehen, reinwerfen und die Spülung drücken. Und Jesus, ich bete, dass genau das in unserem Leben passiert. Dass unsere Fehler, unser Versagen und unsere Scham nicht unser Leben bestimmen, Jesus. Und ich spreche uns das zu, inklusive mir. Scham, Schuld und Sünde bestimmt nicht unser Leben, sondern Jesus, deine Liebe und deine Gnade und deine Vergebung. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du alles für uns tust, dass du alles für uns getan hast, dass du uns da abholst, wo wir sind, dass du unsere Geschichte, unsere Fehler, unsere Versagen neu schreibst. In meinem Leben, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein gnädiger, liebevoller Gott bist, der uns mit offenen Armen annimmt. Danke für dein Kreuz und für das, was du getan hast am Kreuz, dass wir diese Realität erleben dürfen. Und Jesus, bitte hilf mir immer wieder, mich an deinen Frühstückstisch einladen zu lassen, dass ich bei dir das abladen und loswerden kann, was uns trennt. Und Jesus, ich brauche dich und ich danke dir, dass du da bist. Hilf mir, Jesus, mutig meiner Berufung zu folgen, mutig mich für dich einzusetzen, mutig meinen Auftrag zu leben. Und Jesus, da, wo ich mich nicht getraut habe, von dir zu erzählen, da tut es mir leid. Da, wo ich Menschen falsch behandelt habe, da tut es mir leid. Wo ich schlecht gedacht habe über Menschen, es tut mir leid, Jesus. Mach mich zu einem mutigen, liebevollen Nachfolger von dir. Bitte schenk, dass Menschen dich sehen, wenn sie mich sehen, Jesus. Aber ich kann das nicht machen ohne dich. Ich brauche dich, Jesus. Danke, dass du betest, dass unser Glaube nicht aufhört. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info@icf-vlbg.at. Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.